Schwarz ist zeitlos, ist eine klassische Farbe, die wird niemals außer Mode gehen. Das heißt, ich kreiere eben eher Klassiker. Ich nenne meine Kollektion auch eher eine Eternal-Kollektion, eine ewige Kollektion, die fließend ist. Manchmal gehen Teile raus, es kommen ein paar neue dazu, aber ich versuche eher Klassiker zu kreieren, die 30 Jahre im Kleiderschrank sind und eben nicht nur eine Saison Gültigkeit haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Heute freue ich mich, eine ganz besondere Gästin, wie man auf Neudeutsch sagt, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben in einer Interviewfolge meines Podcasts, die über die Grenzen hinaus bekannt ist, weil sie etwas macht, was uns alle extrem viel angeht, nämlich Mode. Und mein Gast heißt Esther Perband. Esther Perband ist eine Berliner Modedesignerin. Und wenn ich sage, sie macht etwas, was uns alle angeht, ist es wahrscheinlich so, dass es eine Menge an Menschen gibt, die sagen würden, ach, ich habe mit Mode eigentlich nicht viel am Hut. Nichtsdestotrotz ziehen sie sich doch jeden Tag irgendwas an. Und die meisten Menschen würden sich auch nichts anziehen, was ihnen nicht wenigstens einigermaßen gefällt und womit sie sich wohlfühlen, womit sie sich, und das ist die große Frage, vielleicht auch schön fühlen. Muss man sich möglicherweise schön fühlen, um sich wohlzufühlen? Und aus dem Grund ist Mode wahrscheinlich weit, weit mehr als das, was man im ersten Moment denkt, wenn man den Begriff hört, an Fashion Shows, an High Fashion, an Runway Models, an alles Mögliche. Alles, was wir anziehen, ist in dem Sinne Mode und kommt weit vor dem, was ich mache in meinem Job, nämlich wenn man sich quasi auszieht und keine Mode mehr anhat und auf seinen Körper guckt, wie er altert möglicherweise und dann sich entscheidet, etwas zu tun. Esther Perband ist eine Lage darüber sozusagen beschäftigt mit dem, was wir so tun. Sie hat seit 2004 schon ihr Label und ist über die Grenzen hinaus bekannt geworden. Durch zwei Dinge. Einmal hat sie bei einer großen Show, die hauptsächlich in den USA, aber auch hier bekannt war, von Amazon Prime, Making the Cut, wo Heidi Klum 10 Designer gegeneinander hat antreten lassen. Dort ist sie bekannt geworden, ist bis ins Finale gekommen und ist seit einigen Staffeln auch bei Germany's Next Topmodel vertreten als Gastjurorin. Und mit den hohen Zuschauerzahlen, die es dort gibt, hat sie vielleicht medial einen gewissen Durchbruch geschafft, obwohl sie in der Modeszene schon viel, viel länger bekannt ist. Herzlich willkommen, Esther.
Vielen Dank für die schöne Einführung. Also eine Klasse.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist in dem Podcast heute, weil ich gerade das Thema, wenn es eben um Schönheit geht, so unglaublich faszinierend finde, wie ich einleitend gerade schon sagte, selbst kleine Kinder, 2, 3, 4 Jahre, sagen ihren Eltern ganz deutlich und bewusst, das will ich anziehen, das nicht. Das heißt, sie entwickeln früh ein Gefühl für Mode und wie sie sich schön finden und wie sie sich kleiden. Wie früh ist deine Liebe zur Mode entstanden?
Sehr, sehr früh. Tatsächlich auch, wie du es gerade beschrieben hast, in sehr frühem Alter. Mir war das natürlich nicht so bewusst. Es gab natürlich die Szenen, die dramatischen Szenen, wo ich heulend auf dem Boden in irgendwelchen Geschäften gelegen habe, weil ich meiner Mutter gesagt habe, ich will das aber haben und sie wollte aber was anderes kaufen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Modedesignerin geworden bin, um endlich einfach das anziehen zu können, was ich möchte. Ich bin aber auch ein Kind der 70er, 80er Jahre ohne Fernseher aufgewachsen und wir hatten damals eine sehr große Verkleidungskiste und mit der habe ich es geliebt zu spielen. Und da waren jetzt nicht die typischen Prinzessinnenkleider drin, sondern alles Mögliche, was meine Eltern so gefunden haben. Und ich glaube, was mich daran so fasziniert hat, ist genau das, dass ich gemerkt habe schon als Kind, oh, durch Bekleidung kann ich in unterschiedliche Identitäten schlüpfen. Und kann mich anders fühlen dadurch. Und ich glaube, das war ausschlaggebend für meinen Berufswunsch.
Ja, und wann hat sich dann, auch damit falle ich wahrscheinlich gleich mit der Tür ins Haus, aber viele Hörerinnen und Hörer, die dich möglicherweise kennen, wissen das, wann kam dann das Schwarz dazu, weil du hast ja oder bist besonders bekannt dafür, dass du nicht nur, was ich auch etwas sehr Besonderes finde, deine eigene Mode trägst, was ja gar nicht so häufig ist bei vielen Modedesignern. Und sie ist eben schwarz und sehr klassisch auf der einen, auf der anderen Seite sehr avantgardistisch. War das was, was von Anfang an dir schon klar war oder was du dir möglicherweise als Nische auch gesucht hast? Wie kam es dazu?
Also das hat noch viele, viele Jahre gedauert, bis es zu dem Schwarz kam. Also der Wunsch, Modedesignerin zu werden, kam wirklich mit 12. Und dann seitdem habe ich daran gearbeitet und in Berlin studiert, in Paris studiert und war aber auch während meines Studiums noch sehr, sehr farbenfroh. Also ich habe selber sehr viele Farben getragen. Viel Rosa, viel Pink, was sich keiner mehr vorstellen kann. Alles, was ich in der Uni gemacht habe, war farbenfroh. Nach meinem Master in Paris habe ich in einer Firma gearbeitet in Südfrankreich, einem Modehaus, die auch sehr auf Farbe spezialisiert waren. Jacquards, Prints, alles gemixt. Das hat mich natürlich erstmal geprägt und als ich dann 2003 nach Berlin zurückkam, wo hier die Modeszene plötzlich so ein bisschen anfing zu vibrieren. Das erste Mal die Messen, Bread and Butter Premium, habe ich irgendwie gedacht, ach, irgendwie wäre es auch spannend, hier zu bleiben vielleicht und irgendwie Teil dieser Bewegung zu sein. Und dann habe ich eben mein Label gegründet und es war auch noch sehr farbenfroh, viel mit Prints auf den Stoffen und habe eher dann selber irgendwann gemerkt, ja, dass ich nur noch schwarz trage oder fast nur noch schwarz. Also es war so ein fließender Übergang. Und ich habe eben, es kam, glaube ich, zurück, was ich als Kind so viel ausprobiert habe. Also dieses, was passiert, wenn ich das antrage und was passiert, wenn ich was anderes anziehe und wie fühle ich mich dabei? Und ich habe eben gemerkt, dass ich, wenn ich schwarz trage, mich eben am stärksten, am beschütztesten, ja, am wohlsten, am schönsten vielleicht eben auch fühle. Und dann hing aber immer noch in meinem Laden relativ lange Farben, zumindest teilweise. Und dann habe ich irgendwann mich getraut, das ganz zu eliminieren. Genau. Ich kann natürlich noch mehr zum Thema Schwarz sagen, aber ich weiß nicht, wie viel
Sehr,
Zeit
sehr,
wir
sehr
haben,
gerne,
aber
sehr gerne,
es
weil ich
ist.
finde es super spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, finde ich bei dir auch das Spannende mit dem Schwarzen zusammen und wie du es jetzt auch gerade schilderst, dass es eben auch ein bisschen deine eigene Identität geworden ist und das ist, womit du dich selber am wohlsten mitfühlst. Und das erinnert mich auch irgendwie an Maler oder andere Kreativschaffende, die sich erst dann in eine gewisse Umgebung begeben müssen, damit sie sich eben wohlfühlen oder raus in die Natur gehen, und eben anfangen zu malen, aber die Umgebung brauchen, damit sie überhaupt so kreativ sein können und quasi einen Wohlfühlbereich brauchen. Und so klingt es irgendwie bei dir ein bisschen auch, ne, dass du quasi so authentische
Ja, es
Mode
ist so die
letztendlich genauso deshalb
Comfortzone.
machen kannst, ja, weil es dir eben
Genau. Also
selber
ich
auch
habe, und es
gefällt.
hat Jahre, ja, es hat lange gebraucht, bis ich meine Handschrift gefunden habe. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mir die Zeit nehmen durfte, bis ich eben diesen Raum gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle, diese Comfortzone, mich da ausprobiert habe und dann irgendwann das gefunden habe, was ich dann auch gerne an andere Menschen weitergebe. Und ja, nochmal zurück zu diesem Schwarz. Also es ist eben auch nicht, es geht nicht um eine Verneinung der Farbe. Also es geht nicht um einen dunklen Lebensraum, den ich schaffe. Ganz im Gegenteil, ich bin wirklich süchtig nach Licht. Ich brauche es sehr, sehr hell um mich herum. Und trotzdem ist für mich dieses Schwarz ist so der Anfang. Es ist, ich sage immer, mit dem Schwarz fing alles an, wenn wir im Mutterleib lagen, war alles schwarz und erst dann kam das Licht. Und mit Schwarz zu arbeiten bedeutet eben für mich, mit Licht zu arbeiten. Und es gibt im Schwarz unfassbare Schattierungen. Und also ich sage immer, Black is colorful, weil es ist wirklich, es gibt nicht nur das Schwarz, es ist sehr farbenfroh. Und diese Reduzierung auf die eine Farbe bringt mir wiederum eine ganz große Bühne, mit Details zu arbeiten und mich eben auf den Schnitt zu fokussieren und auf dieses Elegante und Zeitlose. Und das ist für mich eine sehr große Freude und eher Bereicherung, als dass es eine Einschränkung für mich bedeutet.
Ja, das finde ich wirklich toll, vor allen Dingen, weil ja auch physikalisch gesehen im weißen Licht, ja, sozusagen ist das komplette Lichtspektrum vorhanden. Auf der anderen Seite als Projektionsfläche ist Schwarz eben das, was Licht komplett absorbiert und damit alle Farben und nichts mehr reflektiert und wirklich alles aufnimmt. Das heißt, für uns als Betrachter einer schwarzen Fläche oder von schwarzer Mode schauen wir letztendlich auf das komplett absorbierte Licht, wo wirklich alles drinsteckt. Und auch wenn das physikalisch oder wenn das selber manchmal schwer sich vorzustellen ist, ich habe immer dieses berühmte Bild der Banane, die eigentlich gar nicht gelb ist, weil sie nur gelb reflektiert. Sie hat wahrscheinlich eine völlig andere Farbe, aber für unser menschliches Auge ist sie eben gelb, weil sie das reflektiert. Finde ich das mit dem Schwarzen eigentlich toll, wie du es auch eben gerade so schilderst. Es ist alles drin. Wann kam denn der Schmuck
dazu?
Das
Schöne ist ja, es gibt ganz viele Menschen, die Schwarz lieben, und es gibt ganz viele Menschen, die Schwarz hassen. Es ist eben polarisierend, aber so wunderbar divers ist eben die Welt, und das ist ja auch das Schöne.
So ist es. Wann kam denn der Schmuck dazu bei dir, den du ja auch designst?
Das ist richtig. Ich habe es neulich erst wieder erzählt, eigentlich auch schon sehr früh. Ich saß mit, ich weiß nicht genau, ich würde sagen mit 6, 7, 8 Jahren schon auf einer kleinen Decke in der Straße, auf der Straße und auf dem Bürgersteig und habe versucht, eigenen Schmuck zu verkaufen. Ich habe sehr früh einen Lötkolben zum Geburtstag bekommen, einen Lötkolben und Silberdraht, und habe da eben Schmuck selber gemacht mit und saß auf der Straße. Ich habe kein einziges Stück verkauft, aber irgendwie gab es schon Faszination auf jeden Fall für Schmuck. Ich habe ja seit dem Anfang auch meines Labels immer auch ein bisschen Schmuck gemacht, aber eben selbst gemacht, und hatte nie die Möglichkeit, das wirklich in größerer Stückzahl zu produzieren. Und das kam dann eigentlich mit Making the Cut auch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich damit an, jetzt ist die Möglichkeit da, jetzt ist eine größere Aufmerksamkeit, und jetzt fange ich an, eben den Schmuck auch in Stückzahlen und in immer wieder neuen Themen auch mit zu integrieren.
Und machst du den dann quasi immer auch ein Stück weit zu deinen Kollektionen neu? Also läuft das parallel nebeneinander her? Also machst du eine neue Kollektion und machst gleichzeitig auch den Schmuck dazu, oder greift es nicht zwangsläufig ineinander?
Es greift nicht zwangsläufig ineinander, aber es gibt Kollektionen. Also jetzt gerade ganz aktuell gibt es die Kollektion Concrete Jungle, die sehr inspiriert war, also auch in der Bekleidung von Vögeln, Vögelmotiven. Und da war es ganz offensichtlich, dass ich natürlich auch eine Schmucklinie parallel entwickeln musste, wo Vögel auch zu sehen sind oder ja abgebildet sind. Und es passt natürlich wunderbar in ihre Zeit, weil der Vogel, den ich gewählt habe, ist zwar nicht eindeutig erkennbar, aber es erinnert viele an die Friedenstaube. Und das finde ich, war gar nicht so beabsichtigt, aber ich finde es natürlich ein schönes Zeichen in der Zeit, in der wir uns gerade befinden.
Das stimmt, das passt in die aktuelle Zeit ganz, ganz wunderbar rein. Und was würdest du sagen, was für einen Anteil macht der Schmuck mittlerweile bei dir, so prozentual am Aufwand sozusagen und am Publikumsinteresse, oder ist es sehr wechselnd auch?
Nein, es ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch in meinem Unternehmen geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich produziere alles noch in sehr, sehr kleinen Stückzahlen. Das macht es bei der Bekleidung natürlich sehr exklusiv und sehr teuer. Und der Schmuck ist ein bisschen sowas wie, ja, Easy Access Produkte. Also wenn man sich vielleicht die Jacke für 5, 6, 7, 800 Euro nicht leisten kann, man aber trotzdem Fan der Marke ist, ist natürlich so ein Schmuckstück, und der fängt dann bei 60 Euro an für einen Ring. Geht natürlich auch hoch bis 400 Euro. Aber das ist eher was, was man sich leistet, was natürlich auch nicht größenabhängig ist, bis auf die Ringe in unterschiedlichen Größen. Aber auch das ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn man in kleinen Stückzahlen arbeitet, dass man natürlich bei Bekleidung immer auch die unterschiedlichen Körpergrößen irgendwie beachten muss. Und das ist bei Schmuck einfacher. Und es ist eben, ich entwerfe ihn, er wird von einer Firma produziert. Also der Aufwand geringer.
Ja.
Und das ist natürlich toll.
Jetzt ist es ja so, du machst wahrscheinlich hauptsächlich Mode für Frauen, weil das, ich denke mir, auch grundsätzlich eben natürlich in diesem Business die Hauptkäuferinnen sind für Mode. Und ich denke auch in Paris und in der High Fashion Frauen natürlich führend sind. Ich weiß, dass du bei Germany's Next Topmodel in der letzten Folge, wo jetzt auch Männer dabei waren, eben auch die Männer eingekleidet hast. Ist das etwas, was jetzt vielleicht auch für dich in Zukunft interessanter wäre? Oder da du ja sowieso auch einen sehr fließenden Modestil hast, der vielleicht gar nicht einem Geschlecht überhaupt zuzuordnen wäre, ist das was, was du jetzt gar nicht unbedingt wirklich weiter verfolgst?
Ich habe eigentlich, seit ich das Label gegründet habe, oder ab der dritten, vierten Kollektion, Unisex-Kollektionen kreiert. Also es war mir immer wichtig, da die Grenzen fließend zu halten. Mittlerweile bin ich bei ungefähr 80% Frauen, 20 Männer. Also es wächst. Klar sind die Frauen viel mutiger, kaufen auch sehr anders ein. Also ein Mann kauft eher traditionell ein, legt einen sehr hohen Wert auf Verarbeitung, was ja bei mir auch der Fall ist. Also deswegen kriege ich da auch die Männer so ein bisschen auf der Schiene. Aber sie kaufen eher mal die Hose 10-mal und die Jacke dann noch 3-mal und sind eben weniger mutig so. Aber es wächst stetig und natürlich hilft da auch eine Sendung wie Germany's Next Topmodel, wo ich zum ersten Mal auch Männer zeigen konnte, weil das eben so eine große Dauerschaft hat. Ich glaube, das hilft, dass sich das verbreitet.
Ja, Stichwort Verarbeitung, das ist ein gutes Thema, finde ich auch grundsätzlich oder ein interessantes für mich als Modelaie, zumindest in diesem Business. Wie schwierig sind sozusagen Produktionsbedingungen? Also das heißt, wie sehr ist man auch gerade wirtschaftlich in so einem Dilemma, wo produziere ich das? Kann ich das außerhalb von Deutschland günstiger produzieren? Wo bekomme ich meine Stoffe her? Was bedeutet Nachhaltigkeit in meiner Mode? Ich könnte mir vorstellen, das sind sehr, sehr zentrale Themen, abseits von der Schönheit sozusagen, die man als Modedesignerin für sich klären muss.
Ja, richtig. Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema. Das Interessante ist, als ich damals studiert habe, noch in den 90er Jahren, gab es diesen Begriff noch überhaupt nicht. Das heißt, ich bin nicht groß geworden mit diesem Bewusstsein und muss mich natürlich da auch reindenken. Und das soll eine völlige Selbstverständlichkeit bekommen. Und ich habe mich auch deswegen auf diese Reduzierung der Farbe eingelassen, weil es natürlich auch einen nachhaltigen Charakter hat. Schwarz ist zeitlos, ist eine klassische Farbe, die wird niemals außer Mode gehen. Das heißt, ich kreiere eben eher Klassiker. Ich nenne meine Kollektion auch eher eine Eternal-Kollektion, eine ewige Kollektion, die fließend ist. Manchmal gehen Teile raus, es kommen ein paar neue dazu. Aber ich versuche eher, Klassiker zu kreieren, die 30 Jahre im Kleiderschrank sind und eben nicht nur eine Saison Gültigkeit haben, und erziehe auch meine Kunden dahingegen, dass sie meine Bekleidung eher sammeln sollen wie Kunst, wie sie Kunst sammeln würden. Und ich produziere eben in sehr kleinen Stückzahlen. Ich habe eine große Affinität zu richtig toller Verarbeitung, zu Herrenverarbeitung. Das ist aufwendig, das ist teuer. Ich schaffe das nicht in Deutschland zu produzieren, dann werden die Sachen noch teurer. Ich produziere in Polen, in Stettin, was 2 Stunden von hier entfernt ist, also was auch noch machbar ist. Auch da sind natürlich die Preise irgendwie angestiegen. Aber ja, ich schreibe mir diese Nachhaltigkeit nicht auf die Mütze, weil ich also sehr viel gegen Greenwashing habe und ich auch weiß, ich bin kein Engel, ich bin ein Designer und ich bin kreativ und manchmal geht auch meine Kreativität mit mir durch und dann wünscht sich mein kleines Designerherz, ich möchte aber jetzt eine Riesenrobe aus Tüll machen und Tüll ist nun mal nicht nachhaltig, es ist aus Plastik hergestellt und deswegen versuche ich da immer sehr transparent zu sein. Und das ist ein Prozess, in dem ich mich befinde. Und manchmal mache ich 5 Schritte nach vorne und habe jetzt irgendwie in der Sommerkollektion ein Meshstoff, ein Netzstoff, der GOTS zertifiziert ist. Also das sind diese Standards in der Bekleidungsindustrie. Das sind dann für mich wieder 5 Schritte nach vorne und dann kommt wieder mein Designerherz und macht ein Tüllkleid. Da mache ich wieder 3 Schritte zurück. Und das sage ich in jedem Interview auch so, weil es ist. Ich kann nicht perfekt sein, was das, also keiner kann das. Wir selbst, ich kenne das Gefühl, wenn man irgendwie den Karton von dem Joghurtbecher abfriemelt und trennt, fühlt man sich schon so, als würde man die Welt retten. Das ist ja auch toll, aber das ist eben wirklich, das sind alles so Tropfen auf dem heißen Stein, auch das, was ich mache. Ich benutze Reißverschlüsse, die in Deutschland hergestellt werden. Ich benutze keine Knöpfe, auch die wären also aus Plastik, sondern die sind Steinnuss. Ich benutze hauptsächlich natürliche Materialien. Also ich versuche ganz, ganz viel richtig zu machen, aber wie gesagt, es klappt auch irgendwie nicht immer. Und deswegen würde ich niemals Werbung machen mit dieser Fahne Nachhaltigkeit. Ich möchte auch, dass es eine Selbstverständlichkeit hat. Man soll Mode kaufen mit dem Bewusstsein, dass man eben, wie Vivienne Westwood auch so schön gesagt hat, ne, buy less, choose well, dass man eben wirklich sehr bewusst einkauft. Das ist schwierig bei dem, was auf dem Markt passiert mit dieser ganzen Fast Fashion und es wird ja immer schlimmer. Ich nenne keine Namen hier, aber ja, deswegen freue ich mich immer über jeden Kunden, der bewusst zu mir kommt und sagt, ich finde das toll und unterstützenswert.
Das ist wahrscheinlich auch wirklich dann einfach der Hauptpunkt in allem dem, was du gerade gesagt hast, Mode eben nicht aus dem Schrank zu nehmen und irgendwie wegzuschmeißen. Gut, man kann natürlich auch immer an die Kleiderkammern geben, freut sich möglicherweise auch mal jemand über ein Esterperband. Stück, wenn es in der Kleiderkammer landet. Aber genau, prinzipiell eben Sachen in den Schrank zu hängen und auch nach 20 Jahren wieder rausholen zu können. Ich stelle gerade mit großen Augen fest, wie sehr die weite Hose in der normalen Mode sozusagen gerade wiederkommt auf den Straßen Berlins. Die habe ich auch sozusagen noch im Schrank hängen von vor etwa 20 Jahren, als das so in war. Das heißt, das ist natürlich immer die größte Nachhaltigkeit überhaupt, Dinge möglichst lang im Leben zu benutzen und zu behalten. Wie versteht sich das dann mit dem Druck sozusagen, immer neue Kollektionen machen zu müssen? Wer fordert sozusagen neue Kollektionen? Ist es das Modebusiness selbst? Sind es die Kunden ein Stück weit? Ist es der eigene kreative Prozess, dass man den Eindruck hat, ich möchte jetzt mal wieder was Neues machen? Wer ist da führend sozusagen?
Ja, also dieser eigene Druck, das ist natürlich der schönste und dem bin ich sehr verfallen. Und das ist natürlich auch das, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Aber ich muss mich da selber natürlich einbremsen, auch aus einer Wirtschaftlichkeit heraus. Aber der größte Druck kommt natürlich eigentlich aus der Industrie. Das ist eine jahrzehntelange Tradition, wie die Modeindustrie funktioniert. Das haben wir so gelernt, das hat der Kunde so gelernt, haben die Leute, die in der Industrie arbeiten, so gelernt. Es kommen, also minimal muss es eine Sommer- und eine Winterkollektion geben. Dass es mittlerweile 10 andere gibt, eine Pre und eine, was weiß ich, es da alles gibt. Das macht das Leben sehr schwer und es gibt zwar Änderungen. Es gibt viele Label, die sich aus diesem Zyklus, aus diesem Hamsterrad entfernen und ich bin eine davon. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn man im B2B-Bereich arbeitet. B2B heißt Business to Business. Das heißt, wenn ich als Label an andere Geschäfte verkaufe, also nicht nur in meinem eigenen Laden, sondern ich verkaufe an andere große Läden oder an Multi-Brand-Stores oder Concept-Stores. Also die Einkäufer der Modebranche sind noch sehr gefangen in diesem Rhythmus. Die erwarten, dass jedes halbe Jahr eine neue Kollektion gibt und die muss dann auch komplett das Rad neu erfunden haben. Und 2 Monate später wird alles in Sale gepackt, weil man hat vielleicht nicht gut verkauft und dann kommt ja auch schon bald wieder das Neue. Und da habe ich mich entschieden, ich glaube ungefähr vor 7 Jahren, aus diesem Teufelskreislauf auch auszusteigen mit einer großen Angst, weil ich dachte, ich bin jetzt keine richtige Designerin mehr, ich werde nicht mehr akzeptiert. Wie wird das Feedback sein? Heute bin ich so froh darüber, weil ich bin immer noch da und habe 20 Jahre überlebt. Und es funktioniert. Und ich habe auch diesen Sale irgendwie verbannt. Also natürlich waren die ersten Jahre, die Kunden haben, wann ist denn, gibt es irgendwas im Sale? Oder wann kommt denn wieder Sale? Ich habe gesagt, es gibt nichts im Sale, weil die Sachen sind auch in 10 Jahren gut. Warum sollen die jetzt irgendwie die Hälfte kosten, wo sie vor 2 Monaten noch den vollen Preis hatten? Und ich habe sie wirklich dahin erzogen. Natürlich mache ich auch mal einen Sale. Das hat damit dann zu tun, dass ich auch wieder Platz mal brauche hier, dass ich auch den Menschen, die vielleicht nicht das Budget haben, auch mal die Möglichkeit geben möchte, ASAP Hermantyle zu besitzen. Genau, also ich mache es schon, aber nicht mehr so diesen Zwangsrhythmus, den die Industrie mir irgendwie auferlegen will eigentlich. Und es passiert was dort in der Mode. Also ich bin nicht die Einzige, aber ich glaube, es braucht noch sehr viel Zeit.
Und hat natürlich wahrscheinlich auch für dich den positiven Nebeneffekt, hoffe ich oder denke ich mal, dass es dir auch einen gewissen Druck wegnimmt, ne? Wenn du nicht weißt, okay, ich muss bis zum so und so vielten, bis zum ganz bestimmten Datum mit meiner Kollektion fertig sein. Das muss fotografiert sein, das muss quasi in diesem Hamsterrad einfach stecken, sonst fliege ich raus, so wie du es gesagt hast. Und hast dir damit natürlich auch eine Menge eigenen Druck genommen, der möglicherweise deine Kreativität wiederum fördert und du nicht auf Zwang kreativ sein musst, was ja das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann in allen kreativen Bereichen.
Ach, nicht so schlimm. Das stellt man sich immer schlimmer vor. Also die Frage, ob ich nicht Angst hätte, dass mir nichts mehr einfallen würde, also die habe ich wirklich überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass mein Leben zu kurz ist für all die Ideen, die ich gerne noch irgendwie umsetzen würde. Aber du hast natürlich recht, ich habe mir sehr viel Druck genommen und es sind plötzlich andere Türen aufgegangen. Also zum Beispiel saisonal zu arbeiten, andere Termine zu haben, wenn irgendwas Neues rauskommen will, gibt mir sozusagen die Freiheit, in diese Lücken zu schlüpfen in den Produktionsstätten, weil die Produktionsstätten haben das gleiche Problem, dass es muss immer zum gleichen Moment, im gleichen Monat ausgeliefert werden. Das heißt, die haben für 3 Monate so viel zu tun, dass sie es eigentlich nicht schaffen. Und dann sind wieder irgendwie 3, 4 Monate, wo sie nichts zu tun haben und händeringend nach Aufträgen suchen. Und da gibt es keine Lösung für, es sei denn, es gibt eben viel mehr Labels, die sagen, gut, Ding will Weile haben, weil manchmal braucht auch ein Teil, um wirklich schön zu werden, um die richtige Verarbeitung zu bekommen, die richtige Passform. Das kann ich nicht so raushauen. Und dann mache ich lieber nochmal irgendwie einen Durchlauf, mache nochmal ein Muster, gucke es mir nochmal an, denke, kann ich es noch verbessern? Ist es schon bereit, irgendwie in die Welt geschickt zu werden? So. Und dann kann ich genau da in diese Lücke und dann kriege ich natürlich auch bessere Konditionen, die können pünktlich liefern. Also es hat ganz viel auch positive Aspekte, diese Entscheidung gehabt. Und ich bin super, super dankbar darüber.
Ja, nein, also das auch jetzt gerade, was die Passform angeht, was du gerade ansprichst, lässt mich an vielleicht noch ein weiteres Thema denken, was bestimmt viele, die zuhören, interessiert, weil sie sich über den Weg kennen, nämlich bei Germany's Next Topmodel. Also eine Frage wäre vielleicht, die mich selber auch persönlich interessiert, wie sucht man überhaupt Laufstegmodels aus? Also wenn du jetzt, was weiß ich, bei der Fashion Week in Berlin präsentierst, wie ist da der Prozess des Modelcastings und so wie man es bei Germany's Next Topmodel auch sieht, bei den Designern, sind es sehr intuitive, emotionale Entscheidungen, so ein Laufstegmodel auszusuchen, oder sind es Kriterien, die ich einfach bedienen muss, so wie wir alle wissen, also möglichst schlank, möglichst groß bei den Frauen? Wie gehst du da vor oder was hast du da für einen Ansatz?
Ich finde, das sind zwei verschiedene Aspekte. Also einmal, wie das sozusagen wirklich funktioniert, aber es hat sich auch viel verändert. Und ja, fangen wir vielleicht noch mal früher an. Also früher, ich spreche jetzt so um die 80er, 90er Jahre, wo ich groß geworden bin, wo bei mir eigentlich dieser Wunsch kam, Modedesignerin zu werden. Und ich bin natürlich in einer Zeit groß geworden, in der Zeit der Supermodels. Du auch, nehme ich jetzt mal an.
Absolut.
Also 90 kam das Video raus von George Michael, Freedom 92, Too Funky. Oh mein Gott, was für Göttinnen. Also es ist natürlich ein Frauenbild. So, was die Mode geprägt hat zu der Zeit, das waren die Kriterien, nach denen Models ausgewählt wurden, nachdem also für eine Modenschau das Casting gemacht wurde. Gleichzeitig bin ich aber auch in einer Zeit groß geworden, nur umgeben, geprägt von Frauen, die sich genau gegen dieses Frauenbild aufgelehnt haben. Also meine Mutter, würde ich sagen, war Feministin, vielleicht hat sie es nicht gesagt, aber sie hat sich nie geschminkt, nie Schmuck getragen, nie ein BH getragen, die Kleider getragen, die Röcke getragen, weil es einfach in dieser Szene, wo ich groß geworden bin, in dem Berlin, in dem West-Berlin der 70er, 80er Jahre, galt das als verpönt. Man war sozusagen nicht intellektuell dann. Es war so ein bisschen billig, so. Mhm. Und das ist meine Prägung. Und vielleicht ist es auch deswegen, warum ich heute die Mode mache, die ich mache, so. Und jedes Jahrzehnt hat in der Mode nicht nur eigene Modetrends, sondern natürlich auch eigene Schönheitsideale. Und jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, Niklas, was auch dein Beruf ist und worüber wir vielleicht heute auch irgendwie oder was die Leute auch heute hören wollen von uns beiden, diese Schönheitsideale. Und so gab es eben dieses Schönheitsideal, mit dem ich groß geworden bin und dann eben diese Generation an Frauen oder die Gesellschaft, die dagegen gekämpft hat. Und das Ergebnis dieses jahrelangen Kampfes, um das ich diese Generation oder meine Müttergeneration wirklich beneide, aber das Ergebnis sehen wir jetzt. Es ist viel passiert in der Mode. Es ist sehr viel diverser geworden, sehr inklusiver und sehr offener. Und das ist natürlich toll, weil dadurch jeder Designer, auch jeder Mensch hat unterschiedliche Geschmäcker und natürlich auch jeder Designer. Und man ist viel freier in dieser Auswahl oder in diesem Moment wirklich Menschen zu wählen, die einem entsprechen. Und jeder hat einen anderen Geschmack. Und dadurch passiert natürlich irgendwie viel mehr. Und es ist in der Modeindustrie eben akzeptiert da auch andere Körperformen, ethnische Hintergründe, andere Geschlechteridentitäten oder alle Geschlechtsidentitäten zu inkludieren in so ein Casting. Und das finde ich wunderbar. Und ich merke aber, dass das eben vermehrt in dieser jüngeren Generation ist von Modedesignern, die mit ihrer Mode was anderes ausdrücken wollen. Es geht nicht mehr um Schönheit, muss ich sagen. Und ich bin noch geprägt von Schönheit. Ich bin auch süchtig nach Schönheit. Ich wollte Mode studieren, um die Welt und Menschen schöner zu machen. Und ich beobachte da einfach gerade was vielleicht eine neue Entwicklung, und das wird dieses Jahrzehnt, in dem wir jetzt sind, sehr prägen. Es geht auch um Hässlichkeit, so. Also wo mir manchmal so die Fußnägel irgendwie so hochkreisen. Aber ich akzeptiere das und beobachte das, weil ich das wichtig finde, so. Und das ist an dieser Front kämpft gerade diese junge Front. Und das ist spannend zu beobachten. Mhm. Ich bin, wie gesagt, noch so in diesem Schönheitsding drin, aber ich liebe auch Ecken und Kanten. Also bei einem Casting suche ich nach Persönlichkeit, nach Individualität, weil diese Digitalisierung hat natürlich auch vieles kaputt gemacht. Alles sieht gleich aus. Und das, da können wir vielleicht gerade gleich auch noch drüber reden, weil das ist auch in deinem Beruf so. Alle sehen gleich aus. Auf Instagram sehen die Menschen gleich aus. Und man redet über Individualität, aber am Ende passiert das nicht. Und ich versuche, das eben noch zu tun. Und jetzt weiß ich gar nicht, an welcher Ecke ich gerade weiter erzählen soll. Vielleicht hilfst du mir kurz mit einem Ding, weil sonst ich dann entweder beim Casting weiterreden oder meinen eigenen Schönheitsidealen, wie ich mit Schönheit.
Ja, ich fand eigentlich das, was du auch sagtest, mit der Schönheit oder in Anführungszeichen neuer Hässlichkeit. Ich finde, das kam mir gerade so in den Sinn. Letztendlich ist es ja eigentlich eine Emanzipation des Schönheitsbegriffs, der gerade stattfindet, weil Schönheit doch etwas ist, was so individuell ist und nichts, was quasi oktroyiert werden kann unterm Strich. Und
vermeintlich,
also natürlich machen das die Firmen, natürlich wird Schönheit oder das, was schön sein soll und dann auch mit diesem Begriff betitelt wird, produziert sozusagen. Auf der anderen Seite weiß jeder Mensch, dass er seine eigenen Schönheitsvorstellungen hat und das, was schön ist, eben eine 100% erstmal subjektive Sache ist, dass die beeinflusst wird und konditioniert wird durch die äußeren Einflüsse. Ja, nichtsdestotrotz bleibt es eben so, dass hässliche Dinge möglicherweise für schön gefunden werden oder für jemand eben in den Begriff eigentlich von Schönheit fallen, während sie für jemand anders hässlich sind. Und aus dem Grund meinte ich, Emanzipation des Schönheitsbegriffs, der vielleicht doch mehr Individualität zulässt, als man so denken würde. Also das Spannungsfeld ist einfach so wahnsinnig groß geworden. Und ich sehe das eben bei mir auch, genauso wie du es auch sagtest, in meinem Bereich ist es häufig so, dass diejenigen, die am individuellsten sein wollen, eigentlich die konformistischsten sind und sozusagen ihre Individualität ein Stück weit vor sich hertragen, eher im Sinne von fast einem egoistischen Zug zu sagen, ich kann machen, was ich will, mich interessiert es nicht, was die anderen denken, sich aber trotzdem dann sehr dem anpassen, was ein allgemeines Schönheitsbild ist. Das finde ich ein unheimlich kräftiges Spannungsfeld im Moment.
Ja, und das ist eben auch so spannend, oder spannend und gefährlich und erschreckend so zu beobachten. Und du hast ja auch gefragt, wie gehe ich damit um oder wie schaffe ich da meine Individualität noch zu behalten? Also ich versuche mich da sehr fernzuhalten von, und natürlich bin ich als eine Frau, die in der Modeindustrie arbeitet, da noch mal mehr beeinflusst von. Also es ist einfach knallhartes Business und es geht um Schönheit und es geht um Schönheitsideale und es geht um Träume, die wir verkaufen, um unerreichbare Ziele, denen man irgendwie hinterherhängt, so. Und sich davon frei zu machen, ist sehr schwierig. Und ich beobachte mich natürlich selber auch. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie empfinde ich mich selber? Was bedeutet für mich irgendwie schön zu sein? Und ich habe natürlich auch, trage ich meine kleine Liste mit mir rum, das gefällt mir nicht an mir und das hätte ich gerne anders und habe ich immer schön in meiner Tasche irgendwie drin und würde ich deswegen dann zu einem Messer greifen? Nein, bisher nicht, aber ich kann es auch nicht ausschließen, weil ich wirklich in dieser Branche arbeite, die da sehr, ja, wie gesagt, sehr knallhart ist, aber ich versuche eben, ja, also ich merke einfach, oder ich versuche mich damit zu beschäftigen, was macht schön? Und ich finde, Individualität macht schön, geliebt zu werden macht schön, selber intensiv zu leben macht schön, glücklich, zufrieden zu sein macht schön. Also jemand, der eine eine zufriedene Ausstrahlung hat, finde ich, also das beeindruckt mich immer so viel mehr und das macht eben schön. Und ich glaube, das hat auch, genau, Vivienne Westwood hat so schön gesagt, um unersetzbar zu sein, muss man stets anders sein. So. Und das spielt für mich so in diese Individualität rein und eben, ja, was ich gesagt habe, zufrieden sein macht schön, Sex macht schön, so Ausstrahlung macht schön und ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich finde es völlig okay, wenn Menschen sich entscheiden, Eingriffe zu tun, um vielleicht ein paar Jahre jünger auszusehen, weil ich finde auch, wir haben uns so verändert als Gesellschaft. Früher war man mit 50 oder 60, war man irgendwie eine Oma oder ein Opa und hat auch so gelebt. Ich habe so viele Freundinnen, Freunde, die 60 sind, die mehr feiern als ich, die irgendwie ein Leben führen wie früher vielleicht 30-Jährige so. Und dazu sagen, hey, und ich möchte auch noch die Ausstrahlung haben, finde ich völlig okay. Aber in dem Moment, wo es in diese Uniformität geht und alle gleich aussehen und wo versucht wird, irgendwas wirklich anzuhalten, finde ich es eben schwierig.
Wie schwierig war es dann für dich, das auch in einem Interview mit dir gelesen, in den Printmedien sozusagen in die digitale Welt zu gehen und gerade eben in so ein ja früher vor allen Dingen hoch umstrittenes Format wie Germany's Next Topmodel, wo natürlich dem Host namens Heidi Klum vorgeworfen wurde, diese mit konformistischen Schönheitsideale noch weiter zu schulen. Jetzt dadurch, dass sie nimmt Männer dazu, sie nimmt alle Größen dazu sozusagen, sie nimmt Alt und Jung dazu, das hat sich ja sehr, sehr gewandelt. Du hast es dann in diesem Interview irgendwie beschrieben, für dich war das so wie so eine Space Odyssey, in der Major Esther sozusagen einmal durchs Weltall der, in Anführungszeichen, digitalen Mode Welt fliegt und man schaut, was da so passiert. War das für dich exakt so eine Erfahrung und auch so ein Entscheidungsprozess da dabei zu sein?
Ja, ich habe das tatsächlich damals wie eine Forscherreise gesehen, wie Alexander von Humboldt, weil natürlich war ich da auch sehr kritisch, sehr selbstkritisch. Aber ich wusste, wenn ich überleben will in dieser Industrie, muss ich lernen. Und zwar sehr viel lernen und muss digitaler werden, muss besser aufgestellt sein und brauche auch ein internationaleres Publikum, eine größere Reichweite. Und ich habe gedacht, wenn, dann muss ich es vom Größten lernen. Und ja, die Serie wurde produziert von Amazon und habe einfach gedacht, ich ziehe mir da raus und transformiere das, übersetze das in die Ideen von Esther Perband. Und ich habe tatsächlich viel gelernt. Und ja, auch bei Germany's Next Topmodel, ich finde das super, was für eine Entwicklung da passiert ist in den letzten Jahren, dass es eben sehr viel diverser ist und dass auch wirklich die Plus-Size-Models bis ins Finale oder sogar dann eben gewinnen, wie letztes Jahr, dass jetzt die Männer dabei sind. Wenn ich mich nicht, also dann hätte ich nicht Modedesignerin werden dürfen, wenn es ist Teil meiner Industrie so. Und natürlich versuche ich meinen Teil dazu beizutragen und auch in dem Angebot, was ich hier anbiete. Ich biete meine Sachen in Größe 34 bis 46 an. Und ich habe es vorhin gesagt, ich produziere nur 10 Stück teilweise. Bei 7 Größen bedeutet das, dass ich oft dann irgendwie eine Größe nur ein einziges Mal produzieren lasse. Das ist ein Einzelzuschnitt, das ist eine Einzelanfertigung dann schon wieder. Mhm. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Und dann
das ist fast Haute Couture, ne?
Trotzdem, im Prinzip ist es dann ja. Couture. Ja, Couture ist auch dann wieder was anderes. Aber es ist eben einfach eine Einzelanfertigung. Und dann Vorwürfe zu kriegen, man ist eben nicht inklusiv oder auch bei der Auswahl von Modeln. Ich schaffe es gar nicht, noch inklusiver zu sein bei zum Beispiel einer Modenschau, weil das würde bedeuten, dass ich allein schon die Musterkollektion in mehreren Größen anfertigen muss. Und so eine Musterkollektion, eine Musterentwicklung ist so teuer. Das ist das größte Investment. Mhm. Wenn ich dann schon anfangen muss, mit der Schnittmacherin zu gradieren, und wenn man eben mit Standardgrößen arbeitet für eine Modenschau, mache ich eben meine Standardgröße. Wenn ich aber Plus-Size mache, muss ich erstmal das Model suchen, weil nicht jedes Plus-Size-Model hat das gleiche Plus-Size, hat die gleichen Plus-Size-Maße. Also das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, versuche ich diesen Menschen draußen, die das fordern von Modedesignern oder gerade jungen Modedesignern, jüngeren, kleineren Labels, seid inklusiver mit den Größen. Das ist mit einem enormen wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Das kostet, das kann sich nicht jeder leisten. Auch ich kann das eigentlich gar nicht stemmen. Das ist schon schwierig genug für diese 10 Stück, die ich dann produziere später in der Produktion, da in so viele verschiedene Größen zu gehen. Jetzt bin ich nochmal wieder so zurückgesprungen zu diesem anderen Thema. Aber
ja.
Das ist eben auch interessant, diesen Aspekt an der Diversität der Größen auf Modenschauen auch nochmal zu betrachten.
Ja. Nee, also das sind wirklich, finde ich, von dir, und wir sprechen jetzt schon fast über eine Dreiviertelstunde, so tolle Eindrücke in die Welt der Modeindustrie gewesen, deine persönliche Entwicklung, dein Anspruch an Nachhaltigkeit, deine individuelle Wahrnehmung von Schönheit, deine eigenen Ideale. Du hast wirklich alles in diese letzte Dreiviertelstunde hineingepackt. Wir haben über so viele spannende Themen gesprochen, sodass ich hoffe, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid weißt und vor allen Dingen dieses, was uns immer so als High-Gloss Produkt präsentiert wird im Fernsehen, in Zeitschriften und wie auch immer, dieses Modebusiness auch ein bisschen entmystifiziert werden konnte, eben als ein Arbeitsplatz, an dem Menschen heutzutage tätig sind und wie vielschichtig das ist, wie aufwendig das ist, Mode zu produzieren für dich als Einzelunternehmerin sozusagen mit einem eigenen Label. Wahnsinnig spannend fand ich das und möchte dir deshalb danken für deine Zeit heute, für meinen Podcast. Aus diesem Grund ganz, ganz, ganz herzlichen lieben Dank nochmal, Esther Perband, Modedesignerin aus Berlin, wo ich auch meine Praxis habe. Ich hoffe, du hast Freude gehabt beim Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und wie immer, auch das noch ein kleiner Hinweis, auch auf YouTube sind diese Folgen zu sehen. Das heißt, wenn du Esther Perband in ihrer eigenen Kollektion tragend sozusagen sehen möchtest, dann kannst du auch bei YouTube schauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleib so schön, wie du bist. Tschüss. Vielen Dank, Esther.
Danke dir, Niklas.